Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Und dazu begrüßt Sie heute Peter Kolakowski. Es ist ein zweifelhafter Erfolg der jetzigen und der Vorgängerregierung, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen so gering ist wie selten zuvor. Denn gleichzeitig ist damit die Zahl derjenigen gestiegen, die zwar Arbeit haben, aber von ihrem Lohn nicht leben können. Viele werden zudem mit massiver Unterstützung in sogenannte Mini- oder Teilzeitjobs gedrängt. Die volkswirtschaftlichen Kosten und Belastungen für nachfolgende Generationen durch prekäre Arbeitsverhältnisse dagegen werden von Wirtschaft und Politik dagegen am liebsten noch ausgeblendet. Seit Jahren warnen Kirchen und Sozialverbänden vor der steigenden Altersarmut und vor Lohndumping. Die Politik reagiert mit Flickwerk, unter anderem mit ergänzenden Hilfen zum Lebensunterhalt oder auch zweifelhaften Riester- oder Rürup-Renten. Sind nun die beschlossenen Mindestlöhne ein Schritt in die richtige Richtung? Wie muss Altersvorsorge gestaltet sein, dass auch jene, die nichts zurücklegen können, im Alter menschenwürdig leben? Lässt uns die Globalisierung überhaupt keine Wahl, Löhne und Preise hierzulande konkurrenzfähig zu halten und weiter auf Kosten von Arbeitnehmern in anderen Ländern zu leben? Und ist das viel diskutierte Grundeinkommen, was unter anderem auch von der katholischen Arbeitnehmerbewegung gefordert wird, für alle eine Utopie? Antworten dazu finden sich auch im neuen Sozialwort der beiden großen Kirchen. Und zum Tag der Arbeit am 1. Mai morgen diskutieren wir nun mit zwei Sozialexperten über die Themen Arbeitnehmerschutzrechte, transatlantisches Freihandelsabkommen und natürlich auch fairer Handel. Ich freue mich sehr, zwei sehr kompetente Experten begrüßen zu dürfen. Frau Stieler-Hinz, wenn ich Sie bitten darf, sich zunächst vorzustellen.
Ja, herzlichen Dank, Herr Kolakowski. Mein Name ist Regina Dolores Stieler-Hinz. Ich bin im Herbst vergangenen Jahres zur Bundesvorsitzenden der katholischen Arbeitnehmerbewegung gewählt worden und seit Dezember bekleide ich dieses Amt und freue mich sehr, für die Positionen der katholischen Arbeitnehmerbewegung einsetzen zu dürfen, 120.000 Mitglieder bundesweit repräsentieren zu dürfen und ich freue mich insofern, weil ich mich mit den Positionen, die die katholische Arbeitnehmerbewegung hat, wirklich hundertprozentig identifizieren kann. Und genau das, was Sie vorhin in Ihrem Anreisertext sozusagen genannt haben, das sind die Fragen, die uns auch beschäftigen und mit denen wir hoffen, mit unseren Möglichkeiten der KAB hier gesellschaftspolitische Veränderungen auch voranzutreiben.
Sie haben das christliche Menschenbild ja im Grunde auch schon in Ihrem Programm. Das ist Programm bei der KAB. Sie sind aber nicht ein kirchlicher Verein. Das ist ganz wichtig nochmal zu sagen, ne?
Auf jeden Fall. Wir heißen katholische Arbeitnehmerbewegung und unsere Heimat, unsere spirituelle Heimat ist natürlich der Glaube und insbesondere die katholische Soziallehre oder christliche Sozialethik. Darauf begründet sich eigentlich unser ganzes Tun und Handeln, weil wir halt die Sozialprinzipien, die damit einhergehen, stellen für uns die Grundlage halt dar. Also die Personalität, Subsidiarität, Solidarität und jetzt auch seit 10 Jahren die Nachhaltigkeit, weil wir glauben, dass das einfach die Grundlagen sind, die eine für die gesellschaftliche Entwicklung, nämlich dem Ideal einer sozialen und solidarischen Gesellschaft. Dem müssen wir näher kommen und das muss sich halt in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, im Recht widerspiegeln.
Frau Brück.
Ja, mein Name ist Claudia Brück. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin bei Transfer, dem Verein zur Förderung des fairen Handels mit der Dritten Welt. Wir sitzen hier in Köln seit über 22 Jahren. Die KAB ist Mitglied bei uns. Also wir sind ein Verein, getragen von 32 bundesweit aktiven Vereinen oder Organisationen. Dazu gehören viele kirchliche Organisationen, wie die katholischen Jugendverbände, auch die evangelischen Jugendverbände, Miseriobrot für die Welt, aber auch die Verbraucherinitiative UNICEF oder Welthungerhilfe. Die alle unterstützen die Idee des fairen Handels und sind einerseits diejenigen, die die politischen Leitlinien festlegen, was wir als Verein zu unternehmen haben, die aber auch die Idee des fairen Handels in die Breite tragen.
Als ich vor über 20 Jahren, ich weiß nicht mehr, waren es 23 oder 24 Jahre, damals mit Ihrem Kollegen Herrn Overath zusammengesessen habe, da war Transfer noch ganz frisch und da habe ich Ihren Kollegen gefragt, kann man mit dem Einkaufskorb die Welt verändern? Haben Sie die Welt ein Stück verändern können in dem Vierteljahrhundert oder in dem Zeitraum, wo Sie tätig sind im Bereich des fairen Handels?
Wir haben nicht die Welt auf den Kopf gestellt. Dafür braucht es noch viel mehr, die Politik mit dem Einkaufskorb machen. Aber diejenigen, die sich am fairen Handel beteiligen, für die gibt es spürbare Veränderungen. Und insofern, ja, wir sind der Stein, den es gebraucht hat, um auch diese Fragestellung, in welcher Welt wollen wir leben, was für einen Konsum möchten wir haben, was für Auswirkungen hat es, wenn ich hier mich entscheide für diesen oder jenen Kaffee. Das hat Auswirkungen, das ist ein klares Signal. Und als Sie vor 22 Jahren mit Herrn Overath gesprochen haben, da waren wir diejenigen, die gesagt haben, schaut nach Rio, Nachhaltigkeit. Wir mussten es definieren, wir mussten es weiterbringen. Kein Mensch kannte das. Heute gibt es in jedem größeren Unternehmen Menschen, die sich sehr stark mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Und bei vielen ist dieses Engagement auch sehr ernst zu nehmen, sodass wir jetzt nicht mehr David gegen Goliath gegen die große Wand laufen, sondern wir müssen gucken, wie dieses gut gemeinte Andersdenken auch für den fairen Handel genutzt wird. Und da sind wir in einem großen Dialog, in einem guten Dialog. Und ich denke, nicht alle machen beim fairen Handel mit, aber viele schauen, warum funktioniert das gut oder was funktioniert gut im fairen Handel und gucken dann, ob sie links und rechts vielleicht was adaptieren oder sich eine gute Scheibe abschneiden. Und wir werben halt dafür, dass sie nicht nur ein Stückchen da mitmachen, sondern ganz sich umstellen.
Meine Damen, morgen ist ja der 1. Mai. Tag der Arbeit wird weltweit begangen. Von daher freue ich mich ganz besonders, dass wir auch nicht nur die bundesweite, sondern auch die weltweite Brille mal ein bisschen aufsetzen. Was, Frau Stieler-Hinz, brennt Ihnen derzeit besonders auf den Nägeln? Da gibt es eine ganze Fülle von Themen, die die KAB auch beschäftigt. Pflege, Mindestlohn, Freihandelsabkommen, auch Frauenbeschäftigung. Was würden Sie wirklich morgen dann in den Fokus gestellt wissen, welche Themen für Sie ganz wichtig sind?
Von unserer Geschichte her als katholische Arbeiter, Arbeitnehmerinnenbewegung ist natürlich das Thema Arbeit. Das, was uns immer wieder brennt und das und an den Nägeln brennt und was in allen Facetten von uns auch betrachtet wird. Wenn man sich jetzt gerade, Sie sprechen ja den 1. Mai an und wenn man sich mal die Geschichte anschaut, wie der 1. Mai eigentlich zustande gekommen ist, das war ja damals auch, da ging es um Arbeitszeitverkürzung. Und zwar natürlich wurden dann auch über ganz andere Arbeitszeiten gesprochen, als wir es heute mit unserer 38- bis 40-Stunden-Woche tun, das ist keine Frage. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch wieder an einem Punkt angelangt, wo wir über das Thema Arbeit, Flexibilität von Arbeitszeiten auf jeden Fall sprechen müssen und auch nochmal über den Begriff der Arbeit an und für sich. Wir sind immer sehr fokussiert auf die Erwerbstätigkeit. Für uns als KAB ist Arbeit mehr als nur Erwerbstätigkeit. Wir sprechen ja von einer Tirade und zwar der Erwerbstätigkeit, aber auch der Eigenarbeit, also Familienarbeit, Pflegearbeit und dann der Arbeit für das Gemeinwohl, Ehrenamt. Das sind alles auch Formen von Arbeit. Also wenn wir jetzt nochmal auf die katholische Soziallehre zurückkommen, stellt ja Arbeit auch eine Teilhabe an der Schöpfung halt dar und ist ganz wesentlich für ein erfülltes, für ein sinnvolles Leben. Und das ist eben nicht nur die Erwerbstätigkeit, sondern das sind auch diese anderen Formen, die aber leider in unserer Gesellschaft noch nicht die Anerkennung finden, die sie eigentlich verdienen. Und das ist ein Thema, das uns zurzeit zum Beispiel sehr umtreibt. Wir wollen ja nicht nur an dem bestehenden System mitarbeiten, das auf jeden Fall. Und Sie haben gerade schon einen ganzen Blumenstrauß eigentlich aufgemacht von Themen, die uns derzeit halt berühren. Aber wir möchten auch den Blick nach vorne richten und über und wirklich mal ja auch Visionen anstellen. Sind wir eigentlich mit unserem System, mit unserer Verfasstheit dort auf dem richtigen Weg, uns weiterzuentwickeln in der Gesellschaft? Und da bin ich eine absolute Verfechterin eines unserer Modelle, die wir dazu entwickelt haben. Das ist die Tätigkeitsgesellschaft. Also dort findet nämlich die gleichwertige Anerkennung dieser drei Arbeitsformen statt, die sich dann halt letztendlich auch in barer Münze auszahlen müssten. Nämlich durch die Anerkennung von Lebensleistungen, wenn wir jetzt mal Familie, Pflege oder sonst nehmen, in der Rentenpolitik zum Beispiel.
Man spricht ja auch teilweise von Arbeit und Beschäftigung, ja. Also man sagt ja oft auch, Beschäftigung ist auch eine Arbeit, auch gleichwertig. Die Frage ist, wie man Beschäftigung dann auch definiert, ne? Also man spricht teilweise ja so ein bisschen abfällig vom sogenannten dritten Arbeitsmarkt, der sich ja in gewisser Weise auch schon etabliert hat. Aber der ist ja auch eine gleichwertige Beschäftigung, also Menschen zum Beispiel zu helfen, vorlesen, pflegen, also eigentlich Sachen, die oft auch im ehrenamtlichen Bereich noch ablaufen, die eigentlich es verdienen, gestärkt zu werden.
Definitiv. Der Wert gerade dieser Arbeit, der ist eigentlich nicht einzuschätzen. Und aber ist ganz wichtiger Bestandteil dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert. Nur wie gesagt, es findet diese Anerkennung nicht statt durch diese einseitige Fokussierung auf die Erwerbstätigkeit, was letztendlich damit zusammenhängt, dass wir halt ökonomisch denken.
Genau, das ist ein schönes Stichwort. Leider funktioniert unsere Gesellschaft, Frau Brück, auch so, dass wir Produkte konsumieren, die unter höchst ausbeuterischen Bedingungen produziert werden. Wir haben in die Diskussion unlängst vor einigen Tagen gehabt über den Fabrikeinsturz, über einen Fabrikeinsturz, muss man wirklich sagen. Man weiß ja eigentlich gar nicht, was in den Ländern, in den Produktionsländern sonst noch vorgeht. Sei es nun Bangladesch, sei es Vietnam, sei es Kambodscha oder auch China. Davon erfährt man nur, weil irgendwelche Presseleute oder irgendwelche Leute das geblockt oder ins Internet verbreitet haben. Gerade bin ich hier, als ich in die Sendung gefahren bin, von der großen Modekette Primark vorbeigefahren, die jetzt hier auch in Köln eröffnen. Für die Modefirmen ist es ein relativ unappetitliches Thema, über Arbeitsbedingungen zu sprechen. Die haben jetzt einen Ehrenkodex oder eine Gruppe auch gegründet und haben also unter großem Aufwand Angehörigen von Menschen, die da gestorben sind, einen Scheck über 400 Euro in die Hand gedrückt. Die Presse war dabei. Wie soll man denn sich nun als Verbraucher verhalten? Nachfragen, die Produkte gar nicht kaufen?
Schwieriges Thema. Also der faire Handel ist ja bekannt geworden über Kleinbauernorganisationen, also Zusammenarbeit mit kooperativen Gewerkschaften, sind da eher erst im zweiten Bereich dazugekommen, aber schon seit 1994 arbeiten wir mit Plantagen, Angestellten, Beschäftigten und damit auch mit Arbeitervertreter und der Frage, wie können Arbeiter und Arbeiterinnen gestärkt werden.
Kleidung gehört ja auch zu Ihrem Sortiment.
Kleidung
mittlerweile
gehört bisher nur am Rande zu unserem Sortiment, weil wir den Fokus auf die Baumwollbauern gelegt haben und in der nachfolgenden Kette nur, in Anführungszeichen, die Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen. Jetzt ist es so, dass wir da genau in diesen Bereich reingehen möchten, dass wir auch in die Textilkette hinein möchten. Und es ist bei Textilien leider so, Sie können nicht sagen, das T-Shirt für 5 Euro ist schlechter als das T-Shirt für 50 Euro. Weil in diesem Markt so viel zwischendurch mit Marketing, mit Vertrieb passiert, dass es sehr undurchsichtig ist. Und deswegen ist es das Wichtigste, dass wir da Transparenz schaffen.
Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis, ist heute unser Thema. Ich darf noch einmal begrüßen Regina Dolores Stieler-Hinz, die Bundesvorsitzende der katholischen Arbeitnehmerbewegung, und Claudia Brück, die stellvertretende Geschäftsführerin von Transfer. Ja, wir waren bei den Textilien. Es ist gleichwohl ein großer Verdienst von Transfer, auch von der KAB, dass die Menschen auch in den Ländern des Nordens, wie wir sie nennen, sich überhaupt Gedanken machen, wie es in den Erzeugerproduktionsländern zugeht. Das muss man ganz klar sagen, auch wenn die Bereitschaft oft nicht immer da ist, eben auch faire Produkte zu kaufen oder auch nachzufragen im Handel. Da tut sich eigentlich schon eine ganze Menge.
Ja, wenn wir frühstücken, dann haben wir Kaffee auf dem Tisch, Bananen, Tee, alles Dinge, die hier halt nicht wachsen und die wir importieren. Und wir sind verantwortlich dafür, in welcher Welt wir leben. Und deswegen, es soll einem schmecken und es schmeckt einfach doppelt so gut, wenn ich weiß, wo es herkommt. Und glücklicherweise haben halt sehr, sehr viele Organisationen, die Transfer unterstützen, die Frage nach bewusstem Konsum, nachhaltig wirtschaften, immer wieder auf die eigene Agenda gestellt und gesagt oder auch an Beispielen gezeigt, wie man es anders machen kann. Und einkaufen geht jeder. Wir sind keine Selbstversorger, sondern wir machen täglich den Gang in den Supermarkt. Und da ist es mit ein bisschen mehr Aufwand möglich, doch Veränderungen zu starten. Kaffee kann man einfach kaufen, den gibt es inzwischen überall.
Und überall auch mittlerweile fair gehandelt, fast fair überall, auch sogar Kaffee. In den großen Ketten, also bei Rewe gibt es den, ich will jetzt auch durchaus Namen nennen, Kaisers, Rewe, selbst bei den Discountern gibt es Produkte aus fairem Handel, also das hätte doch damals vor ein paar Jahren niemand für möglich gehalten, dass man bei Aldi fairen Kaffee kaufen kann. Ja?
Das ist ein schöner Erfolg, aber es dürfte noch mehr werden. Das ist einfach uns eigen, dass wir nie damit zufrieden sind, was es schon gibt, sondern wir wollen mehr, weil uns das halt auch mehr ausmacht. Und es ist immer wieder diese Frage, wo kommt dann die Schokolade her? Ein ganz großes Thema. Oder Textilien, die wir eben angesprochen haben. Wie können wir ganze Produktionsketten mit unterstützen und da auch Arbeitnehmer so unterstützen, dass sie von ihrer Arbeit leben können? Also existenzsichernde Löhne sind ja ein ganz großes Thema, die fast nirgends gezahlt werden, obwohl das bei uns im Endprodukt ein paar Cent ausmachen würden. Das ist etwas, was man nicht verstehen kann, dass gerade in der Textilindustrie viele, viele Näherinnen arbeiten für einen Hungerlohn und damit können sie weder sich noch ihre Familien durchbringen. Und es würde uns so wenig kosten, dafür einen existenzsichernden Lohn zu zahlen.
Ich bin da absolut bei Ihnen und unsere eigenen Erfahrungen innerhalb der KAB haben auch gezeigt, dass dieses Bewusstsein absolut vorhanden ist. Nicht nur bei unseren Mitgliedern, aber dort auch im Besonderen. Wir haben ja den Würzburger Beschluss 2011 gefasst, nachhaltig leben und arbeiten. Und unter anderem war 2012 dann der Jahresschwerpunkt klug kaufen. Und dort haben wir halt auch ganz bewusst Bildungsarbeit in diesem Bereich getätigt. Das heißt, wir sind mit den Menschen, Referentinnen, Referenten sind mit den Menschen einkaufen gegangen, haben einfach das Bewusstsein geschärft dessen, was man halt in seine Einkaufstasche packt und welche Ketten sich dahinter halt auch verbergen. Und das war eine Aktion, die bei den ganzen Mitgliedern unwahrscheinlich gut aufgenommen wurde und die sich auch jetzt immer noch weiter fortträgt und fortgesetzt wird, weil das Bewusstsein, dass wir halt in der einen Welt leben, absolut vorhanden ist. Und deswegen haben wir halt auch wirklich gerade in diesem Bereich sehr viele, auch kleine Ortsvereine, die Patenschaften übernommen haben, zum Beispiel für einen Kaffeebauern und diese Produkte dann auch vertreiben. Das ist etwas, was wirklich die Leute bewegt und wo sie das Gefühl haben, sie können auch selber aktiv mitgestalten. Sie können etwas bewegen. Das ist ja ganz wichtig, dass man sich nicht immer nur in einem theoretischen Raum bewegt, sondern halt auch praktische Erfahrungen macht. Und insofern kann ich das wirklich nur unterstützen.
Hier folgen jetzt die Nachrichten aus Deutschland, aus den Kirchen und aus der Welt. Danach geht's weiter mit dem Thema Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis? Mit Regina Dolores Stehler-Hinz von der katholischen Arbeitnehmerbewegung und Claudia Brück von Transfer. Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis? Heute unser Thema. Ich darf begrüßen noch einmal meine Studiogäste Regina Dolores Stehler-Hinz von der katholischen Arbeitnehmerbewegung, die Bundesvorsitzende, und Claudia Brück, die stellvertretende Geschäftsführerin von Transfer. Ja, wir haben das Thema Textilien gerade besprochen, wir haben das Thema Lebensmittel besprochen, die katholische Arbeitnehmerbewegung, Frau Stielerhinz, lädt ja auch regelmäßig Gewerkschaftler, Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter nach Deutschland ein, zu Seminaren, auch zu Fortbildungen. Warum machen Sie das?
Für uns ist es wirklich wichtig, dass wir eine solidarische und gerechte Weltordnung herstellen. Wir können, natürlich ist in erster Linie unser Umfeld, unser Fokus auf Deutschland ausgerichtet, aber wir sind uns sehr wohl bewusst, dass wenn wir hier soziale Standards erreichen, diese nicht an der Grenze, an unseren eigenen Grenzen aufhören können. Und deswegen ist es für uns halt sehr wichtig, in dem Kontakt zu sein mit unseren Partnern. Ich bin dieses Wochenende zum Beispiel bei der ACO in Paris, wo wir auch wieder uns gemeinsam vereinbaren wollen, wie wir gerade in Europa, aber auch weltweit noch mehr Einfluss darauf nehmen können, dass unsere Vorstellungen einer sozialen und solidarischen Gesellschaft halt auch realisiert werden können. Und gerade zum Beispiel jetzt ganz aktuell, da würde ich auch gerne darauf hinweisen, gemeinsam mit Adveniat haben wir auch die Aktion Steilpass sehr im Fokus, und zwar zur Weltmeisterschaft in Brasilien, wo es auch darum geht, dass die ganzen Bedingungen, unter denen dort die Wanderarbeiter wirklich in kürzester Zeit wieder Stadien aufbauen mussten und das teilweise mit dem Leben bezahlt haben, dass das nicht geht. Und wir können bei so einem Fest, sportlichem Fest, das eigentlich ein Fest der Freude sein sollte, können wir einfach nicht ausblenden, unter welchen Bedingungen dort wirklich wieder gearbeitet werden muss. Das entspricht einfach nicht unserer Wertevorstellung, dass wir sagen, wir können hier nur vor unserer eigenen Haustür kehren, sondern wir müssen wirklich für in der einen Welt auch denken und dort halt auch Hilfestellung leisten, dass halt soziale und rechtliche Standards für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort auch eingesetzt werden können. Und die Aktion Steilpass, die man übrigens jetzt auch sehr schön unter www.aktion-steilpass.de nähere Informationen dazu kriegen kann, hat halt 11 Forderungen dazu aufgestellt, was gerade bei solchen Festen mitbedacht werden sollte, und dass wir halt nicht nur hier wieder den Druck, den ökonomischen Druck irgendwie nachkommen, sondern halt auch wirklich auf die sozialen Rechte der einzelnen Menschen dort Acht geben. Und da sind schon mehrere tolle Paten für gewonnen worden. Unter anderem bin ich auch mit aufgestellt im Mittelfeld. Wir haben also 11 prominente Paten.
Das heißt,
Sie
spielen auch Fußball an? Oder wie läuft das ab?
Also bisher virtuell. Ich selber spiele nicht aktiv, aber ich habe 2 Söhne, die aktive Fußballer sind. Ich komme aus einer sehr fußballbegeisterten Familie. Also das Wochenende ist bei uns einfach dem Fußball tatsächlich größtenteils gewidmet, ob passiv oder aktiv. Und ich liebe den Sport auch, gebe ich gerne zu. Und vielleicht kam man deshalb auch auf die Idee, mich zu fragen, ob ich dort eine Patenschaft mit übernehmen kann. Zusammen mit Herrn Gosen, mit Frau Habermann, mit Herrn Glück wird dort eine tolle Mannschaft halt aufgestellt, die einfach nochmal jetzt diese Welle der Fußballbegeisterung nutzen, um aber auch im Zuge dessen einfach mal auf den Blick neben den Spielfeldrand zu werfen.
Ja, bleiben wir ruhig beim Sport einen Moment. Wir haben ja auch schlimme Meldungen aus Katar gehört, mittlerweile von den Wanderarbeitern, die völlig rechtlos dann auch in dem Land verbleiben. Der Pass wird ihnen abgenommen, sie kriegen Hungerlöhne, wenn sie überhaupt Löhne bekommen, werden untergebracht unter schlimmsten Bedingungen, kommen teilweise kein Wasser. Wir haben damals vor Jahren über das Thema faire Fußbälle diskutiert, auch ein Thema von Transfer, ein ganz wichtiges Thema. Frau Brück von Transfer, die Produktionsbedingungen von Fußbällen sind auch alles andere als sportlich, muss man sagen.
Ne? Sie sind schwer zu durchschauen. Was sich inzwischen verändert hat, ist, dass viele Produktionsbereiche automatisiert werden und mit Maschinen erledigt werden, sodass diese ganz schlimmen Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit, was ja wirklich 96 doch sehr viele aufgebracht haben, dass die jetzt nicht mehr so in dieser Breite zu finden sind. Diese ganz große Empörung hat auch dazu geführt, dass sich die Marktführer eigene Kodizes gegeben haben und mit mehr oder weniger Erfolg da auch stark nachschauen, dass sie in ihren eigenen Produktionsbereichen die Kinderarbeit ausschließen. Das heißt, das ist ein sehr gutes Beispiel. Fair gehandelte Fußbälle sind jetzt nicht der Markterfolg. Man muss sagen, im Sport reden wir in einem Sektor, der komplett durchverkauft ist, würde ich sagen. Marketing, man darf zum Beispiel in der Bundesliga kein zweites Siegel neben dem Bundesliga-Siegel haben. Deswegen können sich fair gehandelte Bälle auch nicht durchsetzen, weil das niemand sieht. Aber die große Diskussion in vielen Organisationen, wie kann es sein, dass mit Kinderarbeit hier Fußbälle hergestellt werden oder Handbälle oder Sportgeräte, dass das dazu geführt haben, dass dann schon die großen Adidas, Pumas etc. Sich dieser Frage gestellt haben. Ob sie das konsequent umsetzen, das hängt wiederum davon ab, dass weiterhin geschaut wird.
Also wer kontrolliert die Kontrolleure, muss man sagen.
Ne? In dem Fall ist es gibt es keine externe Kontrolle. Da geht es wieder darum, dass Organisationen wie wir nachfragen, hinfahren und schauen.
Lässt man sie rein?
Nein, man kann nicht in unangekündigten Kontrollen in Fabriken, das geht nirgends auf der Welt. Aber wir haben ja, in Pakistan ist ja die Schmiede eigentlich aller Fußbälle, immer noch über 70% kommen daher. Wir haben in allen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind über 70, haben wir einerseits ein Kontrollsystem, das heißt Auditoren, die vor Ort sind. Und die zweite Ebene, die weniger bekannt ist, sind Berater vor Ort. Das heißt, Menschen, die mit unseren Partnerorganisationen zusammenarbeiten und versuchen, die Bedingungen zu verbessern, die Ansprechpartner sind für das Thema, hier gibt es ein Problem, wie können wir das verbessern? Und über diese Schiene wissen wir dann auch, was in der Nachbarfabrik passiert oder wo auch immer. Also von daher jetzt zur WM werden wir da auch wieder ganz genau hinschauen, ja.
Wir haben gerade das Thema Fußbälle angesprochen, auch leider ein relativ unbekanntes Thema noch, das ich gerne auch noch erwähnen möchte, sind Grabsteine. Auch die kommen oft aus Kinderarbeit, auch aus Indien, auch aus Pakistan, aus diesen Ländern. Norbert Blüm, ehemaliger Arbeitsminister, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es da auch Zertifizierungen gibt, dass Handelsströme transparenter werden, ist massiv angefeindet worden von den entsprechenden Verbänden, die sagen, das brauchen wir alles nicht und das ist alles gar nicht so schlimm, wie das von Herrn Blüm oder von anderen dargestellt wird. Wie schlimm ist das, Frau Brück?
Also Natursteine ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, aber es gibt Organisationen wie Fairstone oder Certifex, die sich damit beschäftigen, die auch von Miserior zum Beispiel sehr stark unterstützt werden und insofern ich sie auch für sehr glaubwürdig empfinde. Und die Berichte über Kinderarbeit in Steinbrüchen gehen weiter. Also diese Berichte werden weiterhin, kommen sie zutage, Gott sei Dank. Und insofern muss sich diese ganze Branche weiterhin an die eigene Nase fassen und sich dieser Frage stellen, wo kommen die Steine her? Nicht nur Grabsteine, sondern auch Pflastersteine, alles, was bebaut wird im öffentlichen Raum. Also letztendlich von unseren Steuergeldern werden Steine verbaut, deren Herkunft nicht bekannt ist und unbekannte Herkunft bedeutet automatisch Intransparenz und da ist die Gefahr sehr groß, dass einfach auch Kinder mitgearbeitet haben. Und insofern ist dieser ganze Sektor öffentliche Beschaffung, was ja sehr nicht so attraktiv sich anhört, aber ein Milliardengeschäft Und da müssen wir alle als Organisation daran arbeiten, dass die öffentlichen Beschaffer diese Frage stellen nach sozialen Lieferbedingungen oder Ketten, wo kommen die Dinge her, wie sind sie hergestellt, dass diese Frage in die Ausschreibungskriterien mit aufgenommen werden. Und es gibt ja jetzt die Vorlage von der EU, dass man das machen darf, dass man solche Fragen hineinstellt in den Forderungskatalog. Leider hat NRW daraus eine Gesetzesvorlage gemacht. Es reicht auch aus, wenn ein Unternehmen sich selber einen Zettel schreibt. Ja, ja, das stimmt schon. Und das reicht leider nicht aus. Also da müssen wir weiter Druck machen.
Wir haben ja, Sie haben das Thema Europa angesprochen, Frau Stieler-Hinz. Sie haben den freien Handel angesprochen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja momentan auch die Diskussion um das sogenannte transatlantische Freihandelsabkommen. Auch da, Frau Stieler-Hinz von der KAB, blicken Sie mit Argusaugen drauf. Zum einen, weil die Verhandlungen, von denen ja eigentlich alle profitieren sollen, so heißt es so schön, vor allem die Verbraucher, relativ geheim ablaufen. Warum ist da nicht, wird da nicht Transparenz hergestellt?
Ja, das ist eine gute Frage. Höchstwahrscheinlich, weil man befürchtet, dass die Ergebnisse, die dort erzielt werden, auf großes Unverständnis ja und auch Gegenaktionen letztendlich führen werden, weil es ist ganz klar, es geht hier um die Aushöhlung all der Standards, der sozialen, rechtlichen Standards, die wir hier in Europa haben, dass die wieder auf ein unterstes Niveau zurückgeführt werden. Und das können und wollen wir uns einfach nicht bieten lassen. Und deswegen hat die KAB bei ihren letzten Bundesausschuss, der Anfang April, also noch diesen Monats getagt hat, dort auch eine Resolution einstimmig durchgeführt, in der es heißt, also Nein zu einer Wirtschaft, die tötet, und halt auch Nein zu diesem Freihandelsabkommen, weil wir glauben, dass es hier wieder nur um die Vertretung ökonomischer Interessen geht und eben nicht die der sozialen Interessen, die wir eigentlich brauchen und haben wollen. Weil wir müssen uns doch mal wirklich überlegen, sind wir nicht jetzt mittlerweile an einem Zeitpunkt, wo wir nochmal genau gucken wollen und müssen, setzt die Wirtschaft diese Standards oder wollen wir das letztendlich setzen? Geht es weiter darum, um Gewinnmaximierung und dass diejenigen belohnt werden, die halt am meisten irgendwie durch Unterhöhlung von sozialen, rechtlichen Standards, durch Aussetzen der Menschenwürde, letztendlich auch in der Arbeit, dass die sich bereichern können? Oder sollten wir nicht lieber mal gucken, dass die Unternehmen und Firmen, die also für das Gemeinwohl tatsächlich auch aktiv sind, dass diese belohnt werden? Das kann man systemisch auch verändern. Und da müssen wir uns mal langsam dran begeben und nicht weiter wirklich immer auf die Ökonomisierung unserer Gesellschaft halt setzen. Dann hätten wir vielleicht auch solche Diskussionen, wie sie gerade geführt wurden, würden dann halt erst gar nicht zum Tragen kommen. Weil es geht nicht darum, auszubeuten, sondern es geht darum, wirklich unsere Welt ein bisschen halt besser zu gestalten. Und deswegen glauben wir, wenn es bei dieser TTIP-Geschichte so weiter vorangeht, dann sind wir leider wieder auf einem ganz falschen Weg, nämlich einen Schritt wieder zurück in unseren Errungenschaften. Und das können und wollen wir einfach nicht zulassen. Und deswegen ist die KAB auch diesem Bündnis beigetreten, unverhandelbar, weil wir gesagt haben, hier müssen wir ganz aktiv werden und schauen, dass wir hier es erstmal gar nicht so weit kommen lassen.
Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis, anlässlich des 1. Mai morgen, dem weltweiten Tag der Arbeit. Und ich möchte noch einmal begrüßen Regina Dolores Stieler-Hinz, die Bundesvorsitzende der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB, und Claudia Brück, die stellvertretende Geschäftsführerin von Transfer. Ja, wir haben gerade viel über das transatlantische Freihandelsabkommen gesprochen. Meine Damen, Frau Stieler-Hinz, Sie haben die Sozialproblematik angesprochen. Ich möchte es gerne ergänzen noch um die ökologische Problematik und um die Verbraucherschutzproblematik. Das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Wir haben die Chlorhähnchen, die also in Chlorbäder getaucht werden. Wir haben die Fleischprodukte von gentechnisch veränderten Tieren. Das scheint für die US-Amerikaner alles kein Problem. Das soll nun auch alles nach Europa kommen. Brauchen wir etwa ein fair gehandeltes Siegel für Produkte aus den Ländern des Nordens, Frau Brück? Ein bisschen provokant gefragt. Oder zumindest
die Verknüpfung der beiden Themen, das ist jetzt eine Herausforderung. Also Fairtrade ist ein freiwilliger Ansatz, weil wir nicht warten wollten, bis die Politik soweit ist und Gesetzesvorgaben macht. In vielen Dingen ist die Politik aber trotzdem gefragt, wie zum Beispiel Textilien. Es gibt erste Bewegungen, die auch ein Fairhandelssiegel für den Norden nach vorne bringen. Insbesondere die Bioverbände sind da sehr stark im Vorreiter.
Ich nenne das Beispiel Milch, ne? Wir haben die Diskussion um Milch.
Es gibt die Milch, es gibt von Naturland, gibt es ein Naturland Fair-Siegel für zum Beispiel Nudeln aus Italien, wo neben den ökologischen Standards auch soziale beachtet werden. Es gibt aber auch eine starke Regionalbewegung, die so segmentiert ist, dass man gar nicht mehr richtig weiß, an was man sich orientieren kann. Aber die Frage, dass nicht alles, was im Norden angeboten wird, auch direkt unter guten Bedingungen hergestellt wird, die ist natürlich, wird immer stärker. Und insofern wird es vermutlich auch so eine Entwicklung geben, die noch in die Breite getragen wird.
Wie, ich kenne jetzt den Fahrplan von dem transatlantischen Freihandelsabkommen nicht. Was soll denn da eigentlich überhaupt alles beschlossen werden? Keiner weiß Genaues. Die Studiogäste schütteln auch teilweise den Kopf oder zucken mit den Schultern. Was weiß man, Frau Stieler-Hinz?
Tja, was weiß man? Das ist die gute Frage. Und das ist ja das Problem an und für sich. Warum werden diese Verhandlungen hinter verschlossenen Türen geführt? Das ist diese Grundfrage. Und dadurch entsteht natürlich ein Misstrauen. Und wir wissen auf jeden Fall, es geht um Umweltstandards, dass diese hier halt den amerikanischen Vorbild angeglichen werden sollen. Das heißt, wir bewegen uns wieder einen Schritt zurück, wie schon gesagt. Es geht um Verbraucherschutz. Auch hier werden die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher letztendlich beschnitten werden. Es geht um Arbeitnehmerrechte. Es steht zu befürchten, dass einfach auch unsere ganze gewerkschaftliche Tradition, die Mitbestimmungsrechte, auch hier letztendlich ausgehöhlt werden. Und da haben wir noch immer einen großen Bedarf, sie eigentlich weiter auszubauen, denn wieder einen Schritt zurückzugehen. Und darüber hinaus natürlich noch die eine oder andere Mutmaßung. Das Schlimme ist ja auch, tatsächlich ist es uns ja gelungen, schon mal in ein Papier aus diesen Verhandlungen reinzuschauen. Herr Giegold hat dort tatsächlich ja etwas rumgeschicken können, was eigentlich unter Verschluss war. Aber das alles ist ja auch in einer Sprache formuliert. In der englischen Sprache, da müssen Sie mal versuchen, tatsächlich mal hinter den ganzen, den Kern des Ganzen herauszufiltern und die tatsächlichen Auswüchse des Ganzen und Konsequenzen daraus erstmal klar zu bekommen. Ich glaube, dass man, ich könnte fast die Vermutung aufstellen, dass es Personen eingestellt wurden, die klare Sachverhalte so verklausuliert haben, damit eben keiner weiß und versteht, worum es letztendlich geht. Es ist eine absolute Verschleierungspolitik, die dort gefahren wird. Und das können und dürfen wir uns nicht bieten lassen, denn es geht um unsere Rechte.
Kann man denn sich denn so einfach, sicherlich geht das nicht, aber über Tarifrecht in Deutschland oder in Europa oder über Mindeststandards beim Arbeitnehmerschutz hinwegsetzen? Das geht sicherlich nicht, aber wie könnte es gehen, dass man mehr Leiharbeit etabliert, dass man prekäre Arbeitsverhältnisse mehr etabliert, dass man Praktikanten weiter für umsonst schuften lässt? Was ist möglich oder was wäre der Worst Case, um im amerikanischen Sprachgebrauch zu bleiben?
Tja, was wäre der Worst Case? Für mich ist unter anderem der Worst Case, wenn das ganze Risikogeschäft der Unternehmen letztendlich auf die Schultern der Verbraucherinnen und Verbraucher abgewälzt wird, der Bürgerinnen und Bürger letztendlich. Denn das ist ja auch etwas, was das Freihandelsabkommen in sich birgt, dass die Unternehmen klagen können, wenn Standards so gesetzt werden von der verfassten Politik, dass sie halt die Marktfähigkeit der Unternehmen einschränkt und die Definition dessen, die obliegt den Unternehmen. Das heißt, ähnlich wie bei den Finanzen in der Finanzkrise oder sonst irgendwie mit den Banken, werden wieder Gewinne werden privatisiert und Risiken und Verluste werden halt wieder auf alle anderen verteilt. Sozialisiert, genau. Und das ist etwas, das können und dürfen wir wirklich nicht hinnehmen.
Wir haben ja die Diskussion auch, lassen Sie uns ruhig bei US-amerikanischen Unternehmen bleiben, lassen Sie uns bei Google bleiben, lassen Sie uns bei PayPal bleiben, eine Tochtergesellschaft von eBay. Die PayPal, das PayPal-Unternehmen hat jetzt neue Geschäftsbedingungen rausgebracht. Da stehen teilweise Sachen drin, die glaubt man nicht. Also wer zum Beispiel PayPal kritisiert, wird als Kunde ausgeschlossen. PayPal kann im Grunde mit den Daten, die sie bekommt von den Kunden, machen, was sie will. Es gibt von Google ähnliche Verbraucherschutzbestimmungen, wie sie das deklarieren. Es gab Klagen von Seiten der Verbraucherverbände, dass das nicht möglich ist, aber sie versuchen es trotzdem immer wieder und von daher ist eine Stimme wie die KAB oder auch von Transfer so wichtig. Wie arbeiten sie auch, um die Öffentlichkeit zu informieren, zum Beispiel was Freihandelsabkommen angeht oder zum Beispiel Verbraucherschutzstandards im Bereich des Internets?
Wir versuchen es mit verschiedenen Instrumenten letztendlich hinzubekommen, dass wir hier ein Bewusstsein schärfen, nicht nur in der Bevölkerung, sondern natürlich auch bei denjenigen in der Politik oder die letztendlich unsere Gesellschaft halt mitgestalten. Das ist über Öffentlichkeitsarbeit, das ist aber auch über Bildungsarbeit ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen die Leute ja auch informieren. Wenn es alle anderen nicht tun, dann sollten wir wenigstens versuchen, dass die KABlerinnen, die Frauen und Männer der KAB informiert sind und dementsprechend dann innerhalb ihres Fokus halt auch wirken können. Wir haben gute Kontakte in die Politik hinein, wo wir auch immer wieder unsere Stimme erheben und sagen, sei es jetzt nun mal in der Realpolitik oder halt auch, wenn wir uns Gedanken um die Zukunft der Gesellschaft machen, hier versuchen, ja, teilweise dicke Bretter halt zu bohren. Das ist so, aber die Wirtschaft macht das ja auch nicht anders. Das ist eine Lobbyarbeit, die geleistet werden muss. Wir haben ganz bestimmt leider nicht die Mittel zur Verfügung, die die Wirtschaft dort zur Verfügung hat, aber wir haben sehr gute Kontakte und die werden wir nutzen, weiterhin nutzen. Wenn wir zum Beispiel das Thema Mindestlohn nehmen, das ist ja auch etwas, wo die KAB sich schon seit über 10 Jahren sehr massiv für eingesetzt hat und dass wir jetzt es so weit erreicht haben, dass dieser Mindestlohn zumindest eingeführt wird, wenn auch nicht in der Form, wie wir es uns wünschen würden, aber zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung getan wurde, dass es ein Auskommen mit dem Einkommen geben kann für alle, ohne Ausnahmen. Das ist schon auch ein Erfolg unserer Arbeit, die wir geleistet haben diesbezüglich.
Bildung, Frau Brück, ist auch für Sie ein ganz wichtiges Thema von Transfer. Sie haben mir gerade im Gespräch, während die Musik lief, auch noch ein paar Zahlen genannt. Bildung ist für uns hier in den Ländern des Nordens relativ selbstverständlich. Auch der Zugang zu Bildung wird uns im Großen und Ganzen ja auch ermöglicht. Anders sieht es halt in den Ländern des Südens aus. Da ist Bildung überhaupt nicht selbstverständlich, sondern im Gegenteil, die Menschen werden eigentlich nach Möglichkeit von den großen Konzernen auch ungebildet gelassen. Ne? Das hat auch einen Grund.
Also der Unterschied zwischen Europa und vielen Ländern, mit denen wir zusammenarbeiten, liegt darin, dass der Staat halt seiner Pflicht nicht nachkommt, Infrastruktur herzustellen und auch Schulen anzubieten. Das heißt, viele kommen in einen Arbeitsmarkt und haben halt keine abgeschlossene Schulbildung hinter sich. Und Menschen, die ihre eigenen Rechte nicht kennen oder die Möglichkeiten von Alternativen nicht kennen, sind natürlich sehr schnell Opfer von Ausbeutung. Und wir merken es, egal ob wir im Kleinbauernbereich, ob wir im Bereich von Plantagenarbeitern, ob wir Lateinamerika, Afrika, Asien, es ist durchgehend, dass die Fairtrade-Partner sich vor Ort zum größten Teil dazu entschließen, die Fairtrade-Prämien in Bildung zu investieren, in Wissensvermittlung einerseits für die eigenen Kinder, damit die einen besseren Start ins Leben haben, aber auch für Erwachsene Schulungen anzubieten, wenn ein Kaffeebauer weiß, wie gute Qualität hergestellt wird, dann kann er bessere Preise verhandeln für seinen Kaffee, egal ob im fairen Handel oder außerhalb. Er ist gestärkt und hat eine ganz andere Position. Von daher, Bildung ist das Schlüsselwort für eine bessere Zukunft.
Bildung heißt auch zum Beispiel, die Blumenarbeiterinnen weiterzubilden, die ja, jetzt wären wir beim Muttertag, einem Regen von Pestiziden ausgesetzt sind und ihnen gesagt wird, das ist alles gar nicht so schlimm. Das merkt man dann spätestens dann, wenn die verkrüppelten Hände nicht mehr arbeiten wollen, weil die tatsächlich dann in den Plantagen, in den Blumenplantagen arbeiten, während die Plantagen selber mit Pflanzenbehandlungsmitteln beregnet werden.
Also Blumen ist ja das Erfolgsprodukt bei Fairtrade, Rosen insbesondere. Da haben wir es geschafft, in einen ganzen Sektor hineinzuarbeiten, dass die meisten Blumen und insbesondere Rosen kommen aus Ostafrika. In diesen, zum Beispiel Kenia ist eins der wichtigsten Produktionsländer, und da haben wir es inzwischen geschafft, dass 50% der Plantagen unter Fairtrade-Standards arbeiten. Das heißt, dass sie neben den Sozialkriterien auch ökologische Kriterien beachten müssen. Und sie haben es geschafft, dass ungefähr die Hälfte davon auch wirklich in den fairen Handel geliefert werden kann. Das heißt, da haben wir es gezeigt, dass ökologische und soziale Standards Hand in Hand gehen. Nur wenn man in einer gesunden Umgebung arbeiten kann, geht es mir als Arbeiter und Arbeiterin insbesondere gut. Und da haben wir sowohl Plantagenbesitzer wissen, dass sie ökologische Bedingungen beachten müssen, weil nur wenn ihre Arbeiter gesund sind, können sie auch länger mit ihnen rechnen. Also man muss sich in diese wirtschaftliche Dialektik hineinbegeben, und dann schafft man es auch, Wirtschaften in größerem Stil umzukrempeln.
Claudia Brück von Transfair. Wir haben jetzt über die Blumenarbeiterinnen gesprochen gerade eben. Die ökologischen Standards, auch die gesundheitlichen Standards, dazu gehört natürlich auch die soziale Absicherung, das heißt Zahlung im Krankheitsfall, Renten, Urlaub und so weiter. Auch dafür setzt sich Transfair ein, also sie belassen es nicht dabei, die Sachen halt, dass die fair produziert werden und die Menschen tatsächlich nur eine bestimmte Zeit arbeiten, dann auch Freizeit haben, angemessen entlohnt werden, sondern es geht ja auch darüber hinaus.
Ja, also gerade im Blumenbereich können wir berichten, dass zum Beispiel der Mutterschutz eingerichtet worden ist, dass in vielen Ländern gibt es gesetzliche Vorlagen, aber sie werden nicht durchgeführt. Und Fairtrade ist eine Möglichkeit, wie dann Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf diese Rechte pochen können. Was auf jeden Fall noch sehr unterentwickelt ist, ist der Bereich Rentenversicherung und soziale Absicherung im Alter. Das funktioniert doch in vielen Ländern weiterhin über die Familie. Und das merken wir daran, dass auch Teile der Prämien genau in diese Rentenabsicherungssysteme investiert werden, weil dieses Problem klar ist, sobald jemand nicht auf so eine Großfamilie zurückgreifen kann, ist er dann auf sich allein gestellt, und im Alter sind die Erwerbsmöglichkeiten sehr gering. Also da muss es noch Verbesserungen geben, da sind wir noch nicht so gut, wie wir es gerne möchten.
Dagegen geht es uns hierzulande ja eigentlich gut, was Rente angeht, Frau Stieler-Hinsen.
Jein, ein eindeutiges Jein. Ja, natürlich haben wir hier soziale Standards, um die uns viele Menschen weltweit beneiden.
Also wir haben zum Beispiel die gesetzliche Rentenversicherung, die wird immer auch verpönt, dass man sagt, also das reicht hin und vorne nicht, das ist die eine Diskussion. Aber wir haben zumindest eine gesetzlich verbriefte Absicherung, die auch krisensicher ist. Das heißt, die kann auch nicht bankrott gehen, abgesehen davon, dass sich die Politiker immer gerne aus der Rentenkasse bedienen. Aber es besteht die gesetzliche Pflicht an den Menschen auch zumindest das zu geben, was sie dann auch eingezahlt haben. Jetzt abseits dieser Diskussion, wie lange muss man eingezahlt haben, dass man so viel rausbringt. Aber dieses Geld ist relativ krisensicher. Das heißt, es geht nicht wie bei den Banken, bei zum Beispiel bei einem Fonds oder so weiter, dass man plötzlich mit ganz leeren Händen dasteht. Das ist ja mindestens der eine Vorteil dieser gesetzlichen Grundlage.
Mit ganz leeren Händen bestimmt nicht. Aber reicht das Geld, das Sie dann noch erhalten, reicht das tatsächlich aus, um einfach eine Lebensarbeit in Würde gestalten zu können? Das ist ja die Frage. Und da können wir davon ausgehen, wenn wir uns die demografische Entwicklung angucken, einfach, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentner zu finanzieren haben, dass wir uns hier in einer Spirale bewegen, deren Ende ja erschreckend sein wird, meines Erachtens. Ich glaube, dieses System, das derzeitige Rentensystem, müsste nochmal ganz neu gedacht werden. Auch geguckt werden tatsächlich, entspricht es auch noch unseren Realitäten, die wir in der Arbeitswelt vorfinden. Ganz davon abgesehen, welche Lebensleistung schlägt sich auch nieder dann später in der Rente. Das hatten wir am Anfang der Sendung schon mal, dass ich gesagt habe, halt auch die anderen Formen der Arbeit müssten sich dort drin widerspiegeln. Wir sind ja sehr froh, dass wir als KAB im Bündnis Sockelrente auch immer wieder dafür Mitsorge tragen konnten, dass die jetzige Lebensleistung der Frauen, die von 1992 ein Kind geboren haben, mit einem weiteren Rentenpunkt bedacht wird.
Also Kindererziehung als Lebensleistung, ja?
Natürlich.
Als Rentenanspruch auch, ja.
Es ist ein Anspruch, der letztendlich ein gesellschaftlicher Auftrag auch dahinter steht und insofern unseres Erachtens halt auch aus Steuermitteln finanziert werden müsste und nicht aus der Rentenkasse, wie es jetzt derzeit halt passieren wird.
Warum denn nicht aus der Rentenkasse? Ich meine, das liegt doch auf der Hand, dass dann auch diese Leistung aus der Rentenkasse finanziert wird.
Weil gerade Kindererziehungszeiten ein gesellschaftlicher Auftrag sind. Zeit, die Frauen investieren oder Männer, also diese Familienarbeitszeit letztendlich, ist ein ganz wichtiger Bestandteil dessen, dass unsere Gesellschaft und dieses System überhaupt weiterhin funktionieren kann. Das sind die Renteneintragszahlerinnen von morgen sozusagen. Das ist ja ein Generationenvertrag. Aber ich möchte hier weitergehen. Ich glaube, dass wir mit dem jetzigen Modell und halt auch mit den Arbeitsformen, aus denen das Ganze ja finanziert wird, wenn wir uns die ganzen Minijobs angucken, die prekären Arbeitsverhältnisse. Übrigens, wo größtenteils Frauen die Arbeitnehmerinnen darstellen, ja. Und ich schon die Befürchtung habe, dass wir zukünftig auf eine Altersarmut zusteuern werden. Und dem müssen wir entgegentreten und jetzt schon uns Gedanken machen, wie könnte ein Modell aussehen, das wirklich alle Menschen befähigt, einen ökonomisch abgesicherten Lebensabend verbringen zu können. Und dafür haben wir zum Beispiel das Modell der Sockelrente zusammen mit vielen anderen großen kirchlichen Trägern entwickelt, das von einer Grundbetrag halt ausgeht von einer Sockelrente, die wirklich allen zur Verfügung steht. Und es gibt dort verschiedene Stufen, die natürlich dann halt auch noch aufgebaut werden, halt mit der Rentenversicherung und halt auch mit betrieblicher Vorsorge. Aber letztendlich müssen wir dahin kommen, dass das möglich ist. Und da müssen wir auch darüber nachdenken, wer zahlt da auch alles ein. Bisher sitzt es hauptsächlich auf den Schultern der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, der Erwerbstätigen geschultert. Können wir uns das noch zukünftig leisten, ist doch die grundsätzliche Frage. Müssen wir hier nicht wirklich nochmal gucken, wie können wir die Mittel finanzieren, dass tatsächlich halt auch in Zukunft alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, wie gesagt, auf ein grundsicherndes Einkommen halt reinzukommen. Letztendlich ist es eine Vorstufe des Grundeinkommens.
Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis? Heute unser Thema. Noch einmal unsere Studiogäste möchte ich gerne vorstellen. Regina Dolores Stieler-Hinz von der katholischen Arbeitnehmerbewegung KAB, dort die Bundesvorsitzende, und Claudia Brück, die stellvertretende Geschäftsführerin von Transfer. Ja, verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben es gerade auch nochmal in den Nachrichten gehört. Minijobs, prekäre Arbeitsverhältnisse, Warnung, Kritik von Herrn Overbeck, Bischof Overbeck. Frau Stieler-Hinz, nun muss man sagen, dass die Politik ja auch die Menschen aktiv in diese sogenannten Minijobs, die hießen früher 635-Mark-Jobs, hineingedrängt hat. Das muss man eigentlich ganz klar sagen, um auch die Statistiken zu schönen. Die Grenze für Minijobber wurde ja sogar angehoben. Das heißt, von 400 Euro auf 450 Euro auch auf Drängen der FDP. Warum macht man sowas?
Ja, Sie haben die Antwort eigentlich schon gegeben, um Statistiken letztendlich zu schönen. Das war der Ursprung des Ganzen und wir sind definitiv gegen Minijobs, weil das, was man sich ja auch darüber versprochen hat, dass das vielleicht eine Brücke, ein Übergang darstellen soll.
Einstieg in den regulären Arbeitsmarkt, hieß genau. Das immer so schön. Ne?
Das hat sich ja ganz klar herausgestellt, dass diese Erwartungen nicht erfüllt wurden. Selbstverständlich stellt es für den einen die andere eine Möglichkeit dar, nebenher sein Einkommen zu verbessern. Aber letztendlich ist es wirklich immer nur eine sehr kurzfristige Sicht auf die Dinge. Denn gerade Frauen, die ja häufig die sogenannten Minijobs in Anspruch nehmen, um halt gemäß ihres Lebensmodells dort weitere Einkünfte halt zu erzielen, für die wird die Rechnung zum Schluss letztendlich aufgemacht werden. Nämlich dann, wenn sie selber halt in Rente gehen werden und feststellen, dass sie mit den Einzahlungen, die da getroffen wurden, nicht werden auskommen können. Und das ist das Thema, das wir ja vorhin dann auch schon mal bei der Rente besprochen haben. Und was mir halt Sorge bereitet, dass wir hier Anreizsysteme schaffen, die in die falsche Richtung einfach gehen.
Das heißt, es ist klar zu sagen, für die Unternehmen billiger, Minijobber einzustellen als eine reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, wobei man jetzt wieder dann sagt, ja, die Minijobber sind ja auch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die müssen zwar keine Steuern bezahlen und auch keine Sozialabgaben bezahlen, das macht dann der Arbeitgeber, das ist alles gut und schön. Wie hoch ist denn dann die Rente, die man kriegt, wenn man dann einen Minijob hat?
Zu gering auf jeden Fall. Zu gering, um wirklich für ein gutes Auskommen halt in seinem Alter Vorsorge leisten zu können, tragen zu können. Und es geht ja darum, wenn es nicht für die Unternehmen günstiger wäre, auf Minijobber zurückzugreifen, dann würden sie es ja nicht tun. Sie tun es und darüber hinaus haben sie halt die ganze Flexibilität, die damit halt auch einhergeht, ist ja auch ein Gewinn für die Unternehmer. Selten haben Minijobber wirklich feste Arbeitszeiten, sondern werden nach Bedarf halt eingesetzt. Es gibt ja dort kaum Sicherheiten, die dort getätigt werden. Und bevor man weitere Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer einstellt mit dem ganzen Packen der Sozialleistungen, die da einhergehen, greift man dann halt gerne auf, wie gesagt, häufig Mütter, Studentinnen, Studenten oder sonst halt willige Arbeitskräfte halt zurück. Aber letztendlich ist es ein prekäres Arbeitsverhältnis, was dabei entsteht und was sich dann wirklich, wie gerade eben gesagt, zum Schluss im Alter wird man diese Rechnung bezahlen müssen. Es ist ein Flexibilisierungsmoment, das letztendlich zum größten Teil den Unternehmern zugutekommt.
Ähnlich schlimme Zustände gibt es auch im Bereich der sogenannten Leiharbeit. Viele können sich nicht vorstellen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Zeitarbeit und Leiharbeit. Da gibt es durchaus sehr große Unterschiede. Wir kennen jetzt die Diskussion um die Schlachthöfe. Das sind ja teilweise frühkapitalistische Verhältnisse, die da vorherrschen. Das ist auch ein Thema, was Sie beschäftigt von der KAB.
Auf jeden Fall. Die Arbeitsverhältnisse, die gerade in der fleischverarbeitenden Industrie vorherrschten, waren desaströs. Wir haben dort sehr viele Aktionen getätigt, um auf die Verhältnisse dort aufmerksam zu machen und Gott sei Dank auch zum Teil mit einer guten Wirkung. Und auch jetzt gerade diese Mindestlohndebatte hat erste Erfolge doch auch dort zeigen können. Dort hat man sich ja über neue Tarife zum Beispiel einigen können, dass dieser Mindestlohn halt auch gerade in der Fleisch- oder auch im Friseurgewerbe jetzt eingehalten wird. Das ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung und hat auch gezeigt, dass die Befürchtung eigentlich, dass der Mindestlohn sozusagen Tarifrecht irgendwie unterhöhlen würde, ganz im Gegenteil eingetreten ist, sondern eigentlich stärkt es tatsächlich der Mindestlohn, obwohl das Gesetz ja noch gar nicht in Kraft getreten ist, aber schon alleine die ganze Ankündigung dessen hat dazu geführt, dass man sich hier halt auf diese 8,50 Euro hat einigen können, und das finde ich schon mal einen guten Schritt. Teilweise waren dort ja wirklich Arbeitsverhältnisse von 2 oder 4 Euro in der Stunde Realität, ganz zu schweigen dann noch von den Bedingungen, unter denen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn man überhaupt davon tatsächlich in dem Zusammenhang sprechen kann, leben mussten. Gerne ja auch über Werkverträge oder sonst irgendwie oder aus dem Ausland dazugeholt, und wirklich unter sehr, sehr schlimmen Bedingungen wurden sie ausgebeutet, man muss es klar so sagen.
Und kann man das Lohnniveau zwischen Ländern wie Deutschland und sogenannten Entwicklungsländern nicht miteinander vergleichen, aber auch eine Forderung von Transfer ist ja Mindestlohn, also eine gerechte Entlohnung für die Arbeiterinnen und Arbeiter, egal in welchem Bereich sie auch arbeiten. Das war auch eine Forderung, mit der Transfer auch immer wieder angetreten ist.
Wir sind angetreten und haben zuerst für selbstständige Bauern, die nicht angestellt sind, Preise verlangt, dass sie von ihrer Händearbeit leben können. Das heißt, die Ernte dass das Einkommen der Familien sichern kann, dass der Preis für diese Ernte hoch genug ist. Das zweite war, dass wir im Plantagenbereich, wo wir dann doch von abhängig Beschäftigten sprechen, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn verlangt haben. Das war der erste Schritt, und seit Anfang dieses Jahres verlangen wir einen existenzsichernden Lohn, vielmehr den klaren Schritt hin zu existenzsichernden Löhnen. Das ist bei uns eine Neuerung, auf die wir sehr stolz sind und wo wir aber auch wissen, dass wir das nicht über Nacht hinbekommen, sondern dass wir jetzt die Plantagenbesitzer dazu auffordern, schrittweise die Löhne so anzugleichen, dass die Arbeitnehmer dann davon wirklich die Kosten des Lebens decken können. Und wir reden zum Beispiel in Kenia von einem Mindestlohn, gesetzlichen Mindestlohn, der liegt bei 45 Euro im Monat. Wir wissen aber, dass der Existenz sichernde Lohn mindestens bei dem Doppelten liegt. Und wenn wir das einfach mal umrechnen, 1:1, sind wir immer noch bei unter 100 Euro. Im Vergleich zum bundesdeutschen Lohnniveau ist das schon sehr unterschiedlich. Aber wir wissen, wenn wir es jetzt von heute auf morgen verlangen würden, würden die Plantagen, die mit Fairtrade arbeiten, sehr schnell aus dem Markt hinausfallen. Deswegen ist es eine schrittweise Veränderung, aber dieser Schritt muss gegangen werden, weil nur wer davon wirklich leben kann, dann auch langfristig existieren kann. Und deswegen sind wir sehr stolz, dass wir gemeinsam mit Gewerkschaften, auch mit vielen Plantagenbesitzern, die ja bei der Standardentwicklung dabei sind, diesen Schritt gewagt haben und hoffen, dass es dann auch wirklich zu Veränderungen kommt.
We're 1,000 miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues to be. With every step we take, Kyoto to
to the bay, strolling so casually. We're different and the same, gave you another name, switch up the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it.
Ja, die Sendung, das Thema neigt sich dem Ende allmählich. Arbeit und Beschäftigung, aber zu welchem Preis? Wir haben jetzt einen Parcoursritt rund um Arbeitnehmerschutzrechte, Arbeitnehmerinnenschutzrechte gemacht. Frau Brück, Sie haben vor sich liegen eine Banane und einen Zeitungsartikel und sind ganz aufgeregt. Weil? Warum?
Weil es zeigt, dass eine Banane nicht nur ein Lebensmittel ist, sondern dass eine ganze Geschichte dahinter steht und dass man ein Symbol, was zur Unterdrückung oder für Rassismus gebraucht worden ist, ganz schnell umbiegen kann in ein positives Symbol.
Also das müssen Sie uns nochmal kurz erklären, Rassismus und Bananen.
Ja, hier wurde offensichtlich ein farbiger Fußballspieler mit Bananen beworfen und der hat geistesgegenwärtig die Banane aufgegriffen und hineingebissen. Und daraufhin haben sich viele Fußballaktive, auch Präsidenten, dem angeschlossen und haben öffentlich Bananen gegessen. Und für mich heißt es natürlich direkt, ja, und wenn Sie eine faire Banane nehmen, dann haben wir die Brücke geschlagen. Und ja, das wünsche ich mir, dass das bei solchen Aktionen auch immer bedacht wird, was so ein Symbol auswirkt, was für Auswirkungen hat. Und wir stehen jetzt kurz davor, das faire Frühstück ins Leben zu rufen, dass sie ab nächste Woche soll bundesweit überall fair gefrühstückt werden, mit Kaffee, Tee, alles, was uns den Tisch so deckt. Was kommt aus Entwicklungsländern und wo können wir auf Fairness achten? Da stehen wir kurz davor, da ist Banane ein Bestandteil. Und das Zweite ist, im September haben wir immer die faire Woche, wo wir alle Verbraucherinnen und Verbraucher aufrufen, sich an den Fair-Aktionen zu beteiligen. Und da werden wir auch einen Schwerpunkt Bananen haben. Und das ist jetzt wiederum der Schluss zu diesem Zeitungsartikel.
Claudia Brück, stellvertretende Geschäftsführung von Transfer. Noch ein Wort von Frau Stieler-Hinz. Bananenaktion, sehr schön. Flashmob-Aktionen sind auch sehr schön, sind sogar jetzt vom obersten Gericht legitimiert. Warum Flashmob? Auch die KAB ist da ganz heiß drauf, ne?
Genau, wir haben schon gemeinsam mit weiteren Partnern einige Flashmobs veranstaltet, und zwar zum Thema Pflege. Liegt die Pflege auf dem Boden? Das ist, die Pflege ist für uns sowieso eines unserer wichtigen Themen, weil wir glauben, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Menschenwürde im Alter halt auch umsetzen zu können. Und wir haben dabei den Fokus nicht nur auf diejenigen, die zu pflegen sind, sondern natürlich auch auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die die Pflege betreiben. Und wie kann der Pflegebedürftigkeitsbegriff jetzt tatsächlich halt auch umgesetzt werden? Wie müssen die Rahmenbedingungen aussehen, dass die Pflege menschenwürdig gestaltet und empfangen werden kann? Und das ist halt auch das, was wir als KAB, als katholische Arbeitnehmerbewegung, immer wieder versuchen. Wir wollen sozusagen, wir wurden mal bezeichnet als die sozialpolitische Stimme der Katholiken in Deutschland. Das fand ich eigentlich einen sehr schönen Vergleich, weil wir einfach immer wieder hinterfragen möchten, aufgrund unseres Selbstverständnisses, wie letztendlich die gesellschaftlichen und politischen Beziehungen, Strukturen und Normen gestaltet sind, um dem Ideal einer sozialen Gerechtigkeit näher zu kommen. Das ist die Frage, die uns umtreibt, und dafür besetzen wir dann immer wieder Themen, die konzentrieren wir uns auf Themen wie zum Beispiel auf die Pflege, wie zum Beispiel auf Arbeit an und für sich, aber wir wollen auch den Gedanken in die Zukunft werfen. Wie muss unsere Gesellschaft gestaltet sein? Also auch diesen visionären Blick haben. Ich hatte ja schon mal die Tätigkeitsgesellschaft angesprochen. In diesem Jahr ist unser Jahresthema sinnvoll leben. Was gehört alles dazu, um ein sinnvolles Leben gestalten zu können? Und das Thema Fairness ist dabei natürlich auch ein ganz wichtiges, also aber halt auch viele andere Dinge. Und da haben wir unsere Mitglieder, denn die KAB, auch wenn es katholisch in unseren Bezeichnung drinsteckt, aber letztendlich sind wir ja keine Kirchenorganisation, sondern ein Mitgliederverband. Wie gesagt, 120.000 Mitglieder. Wir versuchen halt wirklich immer wieder diese Themen in den Fokus zu stellen und zu überlegen, wie können wir diesem Ideal der gerechten Gesellschaft halt näher kommen und dort halt unsere Möglichkeiten auch auszuspielen. Und wer dort gerne weitere Informationen zu haben möchte, der sollte vielleicht einfach mal auf unsere Internetseite gehen, kab.de, ganz einfach, wo unsere politischen Positionen und Forderungen alle auch dargestellt sind und halt auch die Aktionen, die wir dazu unternehmen.
Jetzt wollte ich eigentlich Frau Brück noch fragen nach Fairer Kosmetik. Das ist das neueste Produkt von Transfer. Aber, meine verehrte Hörerinnen und Hörer, die Sendezeit ist leider um. Schauen Sie auch bei Transfer auf die Internetseite www.transfer.org ist die Seite. Korrigieren Sie mich, Frau Brück.
www.fairtrade-deutschland.de.
Noch richtiger. Damit ist die Sendung jetzt auch zu Ende. Ich danke ganz herzlich meinen Studiogästen Claudia Brück, die stellvertretende Geschäftsführerin von Transfer, und Regina Dolores Stieler-Hinz, Bundesvorsitzende bei der katholischen Arbeitnehmerbewegung. Mein Name ist Peter Kolakowski. Bleiben Sie uns gewogen und vor allem scharfsinnig. Ihnen allen auch für morgen, den 1. Mai, eine gute Zeit.